herzlich willkommen zur 735. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind unterwegs in Philadelphia, um gleich von unserem Platz in der Ehrentribüne ein Spiel der Philadelphia 46ers anzuschauen. Mit mir hier der Assistenzcoach, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und er behauptet, er sei immer noch 22 Jahre alt. Das ist Robert Krüger.
Und das da ist mein 10-jähriger Sohn übrigens.
Howdy! Oder war das gar nicht ich?
Eigentlich eine gute Idee.
Ja, eigentlich war das eine gute Idee. Ja, das wäre dann Stefan Gies.
Ja, wir haben einen Sportfilm geschaut.
Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ich kann es mir nicht
Hustle.
Sagen.
Hustle. Ach,
Hustle. Ja.
Ich habe die Befürchtung, dass ich da nicht bei allen Teilnehmern dieser gemütlichen Runde Begeisterung ernte.
Hast du das? Wen meinst du denn?
So beim Schauen schon so, egal.
Na egal, ich habe 3 Stunden Bollywood-Film ertragen jetzt.
Genau.
Genau, dann muss er jetzt durch und irgendwie freue ich mich auch ein bisschen.
Ja, es ist ja nicht, also ich will ja eigentlich nichts aussuchen, ihr wahrscheinlich auch nicht, um die anderen wirklich zu quälen, sondern einfach, dass man gemeinsam einen coolen Film entdeckt.
Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die Rezession,
genau, oh Gott.
Auch das? Ja. Erzählst du uns vielleicht mal, um was es ging, Stefan, in dem Film?
Ja, es geht um einen Talentscout, gespielt von Adam Sandler, der um die ganze Welt fliegt, was wir in einem Intro oder ersten paar Minuten gezeigt kriegen und dort immer einen nach dem anderen von angeblich großartigen Basketballspielern sich anschaut und guckt, ob er den für sein Team in die 76ers oder 46ers? Ich weiß schon nicht. Nee, 76ers. Die Sixers. Ob er die für die nach Hause bringen kann und eben ein neues Talent findet, mit dem sie dann endlich mal die Meisterschaft gewinnen können oder zumindest in die Playoffs, gibt es im Basketball Playoffs? Weiß wieder keiner.
Bestimmt.
Ich glaube, die gibt es ja.
Ich glaube auch, gell? Ja,
ich habe so ein Nowitzki in den Playoffs.
Stimmt, ja, Best of 7 und so ein Kram. Ja. Das verknüpft sich bei mir gerade im Kopf irgendwie mit Star Trek, aber ich glaube, da bin ich der Einzige, weil für mich das nur ein Wort ist. Jedenfalls.
Playoffs oder Nowitzki? Oder?
Seven. Nee, Best of 7.
Ach, 7.
Best
of 7. Okay. Verstehe. Ja. Ja. Ja, ja.
Jedenfalls findet er dann auf so einem Court in Spanien, also auf so einem, wo die Leute einfach nur so spielen, einen, wo er sagt, der ist es, und bringt ihn dann entgegen Ansage seines Chefs wieder mit nach Hause und versucht ihn dann entsprechend vorzubereiten, dass er an dem Draft teilnehmen kann, um dann eventuell für die Sixers oder auch ein anderes Team gepickt zu werden kann. Zwischendrin wird er noch zum Assistenztrainer befördert und dann wieder rausgeschmissen und es passiert ein bisschen was. Wie fandet ihr das denn?
Christoph, du hast so schön eingeatmet. Fang nochmal an.
Ich habe extra versucht, nicht zu atmen.
Wie fandet ihr das?
Im Französischunterricht so Kopf einziehen, möglichst harmlos gucken, aber nicht zu harmlos.
Okay, du willst also nicht anfangen.
Nee, ach Quatsch. Ich weiß nicht so recht, wie ich diesen Film packen soll. Also fange ich mal mit Adam Sandler an, den ich ja bekanntlich gar nicht mag. Den fand ich nicht schlecht hier. Also ich fand die Schauspielerei tatsächlich ziemlich solid. Das hattest du ja, glaube ich, angekündigt, Bob, dass er irgendwie dafür gelobt worden sei.
Ich habe das angekündigt, mag sein. Vielleicht.
Ich dachte. Ja, okay. Ja. Und tatsächlich, ich fand ihn gut geschauspielert. Gut gezeichnete Figur. Ich fand den Konflikt in dem Film, ich fand es ziemlich banal, ziemlich belanglos eigentlich. Also ja, er versucht halt an dem Verein, der ihm in Form des Juniorchefs halt Knüppel zwischen die Beine wirft, ziemlich brutal. versucht halt diesen jungen spanischen Basketballgott zu promoten und beißt sich da ein bisschen die Zähne aus. Ja, so what? War ja sogar so eine Rocky Balboa Anleihe war ja drin, weil es halt ja auch irgendwie passend war. So mit Training und so hartes Training und ja.
Passion of Laufen.
Ja, genau. Aber also es war ein bisschen blutleer, fand ich schon. Also es war so, ja, okay. Wo es endet, war dann auch relativ klar.
Das ist halt in solchen Filmen so, ne? Das weiß man vorher, ja, was ausgeht. Ja, klar. Das fand ich nicht schlimm.
Obwohl, kleine Überraschung, was ihn betrifft, war es für mich dann schon am Ende. Aber eigentlich folgerichtig, also eigentlich so, wie das passiert. Ich glaube, das ist ja auch nach einer wahren Begebenheit, gell? Meine ich.
Echt?
Ja, ich glaube.
Ich versuche das mal live während der Sendung zu recherchieren und
dachte. Und deswegen war das Ende natürlich passend, was ihn betrifft, weil das war eigentlich nicht filmisch. Aber ja, ich weiß nicht, also ich fand den Weg nicht so wahnsinnig spannend. Ich fand diesen jungen Spanier nicht so wahnsinnig spannend. Diese Story mit seinem Kind noch, ja, okay.
Keine wahre Begebenheit.
Ist keine, okay. Also ich fand das, ja gut, ich bin halt auch kein Basketball-Fan, klar. So die Sporteinstellung, das war schon gut gemacht und so und sah schon gut aus, aber insgesamt, also sehr gefesselt hat mich das nicht. Hat euch das gefesselt?
Ja, Bob?
Ja, doch. Also gefesselt, ja. Wie in vielen von diesen gute Laune Sportfilmen wusste man, dass das am Ende alles gut ausgehen wird. Das war jetzt nicht zu weit hergeholt, aber was ich.
Es war nur die Frage, wie knapp es wohl werden würde.
Genau, wie knapp es werden würde und was und
wie
für.
Wie es erzählt wird.
Was Ben Foster sich noch alles für Gemeinheiten ausdenkt. Mal wieder mein geliebter Ben Foster hier in einer schönen Schmierrolle, fand ich gut.
Ja, furchtbar, ja.
Ich mochte den Film irgendwie. Und vor allem für das Vermeiden von so Klischee-Tropes, die in solchen Filmen sonst immer drin sind. Also beispielsweise die Szene, wo er ihn dann am Flughafen schon verabschiedet und er setzt sich ins Flugzeug und dann kommt irgendwie der Anruf und er muss dann da doch nochmal und so weiter. Und dann denkt man normalerweise, jetzt kommt so ein stundenlanges Gerenne und dann irgendwie und dann ich glaube, es dauert 10 Sekunden oder so in dem Film und dann ist das Thema gelöst. Und dann dachte ich so, oh ja, danke schön.
Direkter Sprung, ja. Also
da,
aber
da, ihm wurde gesagt, aber, ja?
ist das Flugzeug schon in der Luft? Nein. Na dann los. Schnitt.
Nee, da war kein Schnitt. Er rennt noch die Rolltreppe hoch und rennt so eine Warteschlange entlang und dann noch irgendwas.
Ja, stimmt. Ja, okay.
Aber so dieses normalerweise, wenn du so ein 90er-Jahre-Sportfilm, der hätte da jetzt anderthalb Minuten Filmmaterial draus gemacht. Und da waren noch ein paar so andere Sachen drin, auch mir fallen jetzt nicht mehr alle ein, aber an so ein paar Stellen war das Setup so, dass jetzt so ein typisches Trope eingebaut werden könnte und dann wurde es nicht gemacht und ich war jedes Mal dankbar und ein paar Sachen waren natürlich total absehbar, als die kleine Tochter dann da am Feldrand sitzt und irgendwie, man wusste schon, worauf das rausläuft, dass das irgendwie wichtig werden würde, dass sie jetzt da ist und zwar auf eine unschöne Art und irgendwie, ich habe das Gefühl,
hab ich da gepennt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du anspielst. Aber
es gab ein so ein Spiel.
Ist doch bei diesem Draft-Spiel ist doch seine Tochter
da. Ist seine Tochter da und einer der Gegenspieler nutzt das ein bisschen.
Ja.
Und das irgendwie habe ich das kommen sehen, aber das hat mich trotzdem nicht gestört. Ich fand, der Film hatte einen guten Flow und ich gehe da mit, die darstellerische Leistung Adam Sandler ist gut. Manchmal habe ich immer noch das Gefühl, ich höre in seiner Stimme irgendwie so ein, vielleicht ist das auch so eine Konditionierung, die man hat, so eine alberne Comedian-Sache, also so einen albernen Film-Unterton irgendwie raus, den er da wahrscheinlich gar nicht reinlegen will, aber ich höre den da, weil man ihn halt so kennt. Und
so hat man ihn halt kennengelernt, ja.
Ja, und da tue ich mich ein bisschen schwer, mich davon zu lösen, aber im Endeffekt muss ich schon sagen, das hat er gut gemacht. Und auch den Basketballspieler, der ja in Wirklichkeit auch in der NBA spielt. Ich fand, ja, das ist ein NBA-Spieler von Ich glaube, tatsächlich auch bei den Celtics. Nuggets. Ja, oder Nuggets jetzt, genau. Der war immer, der ist ganz schön rumgereicht worden.
Utah Jazz.
Ja, und ich mochte das. Die ganzen lustigen Cameos von allen möglichen Basketballspielern und Fernsehmoderatoren und Kommentatoren, die man irgendwie aus dieser Szene kennt oder kennen könnte, sollte. Ich glaube, für Amerikaner, die wirklich Basketball gucken, ist da noch viel mehr drin als für uns.
Klar, ja, wenn du da jeden erkennst, der hinten durchs Bild läuft,
genau. Auf
jeden Fall.
Ich habe da ja niemanden erkannt, außer Dirk Nowitzki.
Schon noch erkannt, oder?
Aber der Abspann ist halt ewig lang, wo er dann immer steht, der als er selbst, der als er selbst, der als er selbst. Und, ah ja, okay, waren wohl alle dabei. Ja, da wusste ich es dann auch. Shaquille O'Neal, wo ist denn der? Wo hat denn
der, der saß der in einem, der saß in dem Fernsehstudio, weil der ist mittlerweile auch so Fernsehexperte und sitzt da immer und kommentiert Spiele. Und es gab dann eine dieser Szenen, wo sie so verschiedene Fernsehreaktionen.
Das war einer von denen, sagt, die müssen den einladen.
Genau.
Okay, ist mir nicht. Also ich weiß, wie Shaquille O'Neal aussieht, aber ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe auf diese Kameras nicht geachtet, also. Weil ich nicht wusste, dass es so vollgepackt ist mit Kameras. Wahrscheinlich hätte ich noch ein, zwei erkannt, aber ja, nee. Aber Dirk Nowitzki natürlich, ist ja klar.
Also verglichen mit letzter Woche hatte ich um Größenordnung mehr Spaß.
Das hättest du aber auch ohne den Film zu schauen vorher sagen können, oder?
Vermutlich. Ich hätte auch Größenordnung mehr Spaß haben können, wenn ich einfach nur auf dem Sofa gesessen und die Fliegen angeguckt hätte.
Na ja. Hey, wir sind jetzt nicht beim Film letzter Woche, gell? Also.
ich muss sagen, ich hatte auch richtig Spaß dabei. Also ich fand das gut, das hat mich gehabt. Rocky-Szene nennen wir sie mal.
Ja.
Eye of the Tiger-Szene habe ich sie mal genannt. Die ging mir ein bisschen zu lang, also so eine Viertelstunde zu lang.
Ja, das stimmt.
Das hätte man auch gefühlt in einem Song erzählen können.
Mhm.
Beispielsweise in Eye of the Tiger.
Das wäre ein bisschen cheesy gewesen, vielleicht in einer Hip-Hop-Version von Eye of the Tiger.
Ja, so eine Snoop Dogg-Version davon.
Ja, ja, ja. Yo, the eye of the tiger. Oder so. Ja, egal.
Schnüssel.
Ich hätte das gewusst, ich hätte einen neuen Jingle gemacht. Aber sonst hat er mich echt gut gehabt, auch wenn gefühlt jede Szene so, oh nee, jetzt macht er nicht das. Oh ja, irgendwie das mit dem Mädchen. Oh nee, jetzt kommt nicht das. Ach ja, doch kommt. Jetzt fliegt er weg und jetzt kriegt er den Anruf. Ach, was ein Zufall. Na gut, dann probierst du. Und, ja. Hat mich aber nicht gestört, weil es eben nicht so, also klar, wenn man den Film anmacht, weiß man gefühlt schon, wie es ausgeht irgendwie. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass das irgendwie die komplette Story vorhersehbar war.
Ich fand Queen Latifah als seine Frau irgendwie unglaubwürdig. Also die
sehr überraschend.
Ein bisschen überraschend, aber auch so die Dynamik zwischen den beiden, sie ist so super supportive immer und dann rastet sie plötzlich an irgendwelchen Stellen aus und ist voll anti und du denkst dir so, das passt alles nicht mit dem, also wie sie so vorher sich verhalten hat und dann zwischendrin, aber keine Ahnung, die hatten eine eigenartige Dynamik, die ich irgendwie nicht ganz gekauft habe. Aber ansonsten.
Ja. Ich fand, er sah ganz schön aufgegangen aus. Mann, oh Mann.
Er wird auch nicht jünger.
Ja, du bist wahrscheinlich auch Corona nicht gut bekommen, kenne ich. Aber.
Ja. Du meinst nicht die Krankheit, sondern die Pandemie als solche?
Ja, ja.
Okay.
Das zu Hause rumsitzen und nichts tun.
Ja. 1966 geboren, wie alt ist der dann? Ich kann gerade nicht rechnen.
11 Jahre älter als wir. 56.
Ah, 55, weil er erst spät im Jahr Geburtstag hat. Naja. Findet ihr, der Bart hilft?
Ich bin ja generell der Ansicht, dass Bart hilft, aber.
Ich finde, bei ihm sieht es so aus, also vielleicht hat es der Rolle geholfen, aber er sieht so ein bisschen so wie so ein Slacker, so ein schludriger Slacker aus, so mit dem, vielleicht hängt es dann auch zusammen mit diesen Basketballklamotten, die er da die ganze Zeit anhatte. Aber irgendwie, weiß nicht, ob das war, was er da verkörpern wollte, weil ich konnte immer die ganze Zeit nicht greifen, ob das ein lukrativer Posten ist, den er da hat. Man hatte immer so das Gefühl, die Familie kommt da echt nicht gut mit klar, dass sie irgendwie ein Hotelzimmer und ein paar Minibar-Rechnungen bezahlen müssen, weil offensichtlich das Geld knapp ist. Aber gleichzeitig...
Naja, er hat halt kein Gehalt mehr. Hat er ja vor...
Ja, nee, aber auch schon vorher. Also da war er ja noch, bevor er kein Gehalt mehr hatte, hat er sich ja auch schon über die 9 Dollar Cheerios oder was aufgeregt. Hm. Und das konnte ich nicht so greifen. Weißt du, wenn du dann ist er befördert worden zum Assistant Trainer. Und ich glaube, ein Assistant Trainer in der NBA, der macht wahrscheinlich richtig ordentlich Asche, oder? Das sind da irgendwie 3 Trainer oder so, die da sitzen. Da wird der dritte ja wohl auch gutes Geld verdienen, nehme ich mal stark an.
Ja, ja, ja.
Und wenn er da irgendwie der oberkrasse Talentscout in der ganzen Liga ist und jeden Arsch und seinen Bruder kennt in der Liga und dann aber irgendwie jeden 20-Dollar-Schein umdrehen muss. Ich konnte das, da war irgendwie so ein, das habe ich nicht ganz greifen können. Knabber, und dann 5-Sterne-Hotels, klar, die zahlt die Firma, aber dann ist der Job so, dass sie bringen dich in einem 5-Sterne-Hotel unter, aber sie zahlen dir kein gutes Gehalt. Also irgendwie, ich konnte dieses ganze, das da war irgendwo, dass ich immer dachte, wie, das ist nicht so, da ist irgendwo ein Loch in dem, was mir erklärt worden ist. Aber so richtig gestört hat es dann auch nicht, aber das, da habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht während des Films.
Ich habe das jetzt mal versucht zu googeln, aber das kann irgendwie nicht sein. Gehalt für Assistant Basketball Coach 44.000 im Jahr.
Das für amerikanische Verhältnisse ist das noch weniger, als wenn du hier 44.000 Euro verdienst. Das wäre ein schäbiges.
Ja, das ist.
Da kann irgendwas nicht stimmen.
Also unter 40 bei Arkansas Tech. Also an der Uni. Aber NBA ist da wahrscheinlich mehr.
Das Lustige ist, ich habe jetzt nur Assistant Coach getippt und dann hat er mir vorgeschlagen, dass ich das vervollständigen soll zu Assistant Coach NBA Salary. Wie wusste er das, der Google? Dass ich das jetzt googeln würde.
Hat doch zugehört.
Ja, das ist ein bisschen erschreckend.
Wenn du an einem Gerät sprichst. Oh, hier, wenn du in der San Diego State University Assistant Basketball Coach bist, bist du bei 150.000.
Ja, according to an article the Washington Post published on New Year's Eve 2019, NBA assistant coach salaries range from 100.000 to over 1 million, depending on coaching experience. Also das wäre so eher das, was ich denken würde. Millionen jetzt vielleicht nicht, aber dass es vielleicht sechsstellig wird, was in den USA ist sechsstellig nicht das, was hier sechsstellig ist. Weil du musst dann so viel noch davon bezahlen, was bei uns sowas wie Healthcare oder so bei uns günstiger ist einfach.
Kriegst du das nicht, wenn du eine Festanstellung hast?
Ja, gut, das hängt wahrscheinlich alles vom Vertrag ab und vom Arbeitgeber.
Gut, wir werden das jetzt nicht so schnell rausfinden. Und naja, wenn du dich mal an Gehalt gewöhnt hast und es plötzlich weg ist, dann kann das halt doch durchaus empfindlich werden.
Ein Headcoach macht im Mittelwert 4 und die Top-Earners 8 bis 11 Millionen im Jahr. Aber gut, das ist Headcoach. Gut, das war jetzt auch ein seltsamer Ausflug, aber egal. Wir müssen noch irgendwie Punkte dranhängen.
Ja. Christoph, fang an, dann geht's aufwärts.
Ach ja.
Wenn du möchtest.
Ich habe nicht viel zu sagen dazu.
Egal, gell? Es ist halt nicht dein
mir Genre. Sehr egal. Ich fand es ein bisschen öde. Es war eine gute Schauspielerei. Aber es war mir sehr egal. Das ist für mich sind das 4,5 Punkte.
Krass, okay. Ich hatte Spaß, ich wurde unterhalten. Das ist kein Film, den ich lange in Erinnerung behalten werde oder wo ich irgendwie irgendwann mal hinkommen werde und sagen, ah, den muss man nochmal gucken. Aber für die 2 Stunden knapp, die er ging, fand ich das nett und komme da so bei 6,5 raus.
Oh, da kann ich ja genauso weitermachen. Ich komme bei 8 Punkten raus. Wow. Mir hat echt viel Spaß gemacht. Mir war diese eine Szene in der Mitte zu lang, aber sonst habe ich nicht viel auszusetzen. Es war ein entspannter Film, bei dem ich mich nicht über viel ärgern musste. Gute Schauwerte, schöne Sportszenen, schöne Trainingsszenen, auch so dieses, ich mag es ja, wenn man so diesen dahinter auch mal sehen kann von Sportarten, ist natürlich nie so, wie es dargestellt wird, wie es in echt ist, aber ich finde, man bekommt immer so ein bisschen das Gefühl. Und das mag ich und das kam da gut rüber. Deswegen 8 Punkte von mir.
Sehr schön.
So kontrovers noch mal lang nicht mehr, oder?
Ach doch, waren wir vor kurzem. Letzte Woche?
Ich bin jedenfalls nicht der, der die wenigsten Punkte gegeben hat.
Boah, ja, geiler Film, 3 Punkte.
Genau. Das sagt ihr mir ja immer nach, aber...
Falsch, 7,5 Punkte. Ja, okay.
Tja.
Okay, wie sieht's denn aus mit der Droge der Wahl?
Ja, die Frage ist, ob wir die Droge der Wahl heute trinken, denn ich muss leider das Programm ein bisschen umwerfen.
Oh.
Ich muss mich nämlich leider verabschieden. Oh. Und ich glaube, dann bleibt wenig Content übrig, wenn ich das so sehe, oder?
Ja. Du möchtest nochmal über Miss Maisel sprechen und hast genau, zwei weitere Filme dabei.
Richtig, aber die sind auch nicht so super aktuell. Also die habe ich auch schon vor 2-3 Wochen gesehen. Mir ist jetzt nur eingefallen, dass ich sie gesehen habe und ich muss auf jeden Fall drüber reden. Über Mrs. Maisel spreche ich, aber das kann ich auch nächste Woche tun. Aber ich werde hier gerade gebraucht. Deswegen muss ich mich leider verabschieden. Ihr könnt gerne noch ein bisschen weiter plaudern. Ist aber nichts Schlimmes, also nichts. Ihr braucht euch keine Sorgen machen.
Okay, gut.
Okay. Dann verabschieden wir an dieser Stelle den Christoph. Vielen Dank.
Und ihr könnt noch weiter plaudern.
Und wir trinken jetzt eine Droge der Wahl, weil ich meine, dafür sind wir doch hierher gekommen, oder?
Genau.
Ja. Ich hab mir so einen schönen Scherz überlegt, deswegen den muss ich wenigstens noch anbringen dürfen.
Den hast du doch vergessen bis nächste Woche sonst.
Ich hätte Spanisch getrunken, Cardenal Mendoza. Also, gehabt euch wohl.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Wahrscheinlich hat er vergessen, die Hühner einzufangen oder so.
Und jetzt war der Fuchs da.
Oh nein, wir haben heute Geräusche gehört hier aus dem Fenster, die wir nicht zuordnen konnten und dann hat meine Frau gesagt, nach so einer Weile, also wir haben eine Weile darüber überlegt, was ist das für ein Geräusch, was könnte das für ein Tier sein, ist das irgendein Vogel oder irgendwas, ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil ich das auch nur 2-mal gehört habe und seltsam fand, und dann hat sie gesagt, irgendwann nach einer Weile, ein Fuchs, ich glaube, das ist so, Geräusche machen Füchse, und dann sind wir alle ans Fenster gestürmt, weil wir haben ja schon mal Füchse gesehen. Aber nee, wir haben dann gemeinsam 10 Minuten die Wiese angestarrt und keiner hat einen Fuchs entdeckt. Und dann sind wir irgendwie.
Menschen, die auf Füchse starren.
Ja, so ungefähr. Sind wir sehr enttäuscht wieder alle an den Esstisch zurückgegangen und haben ein halbkaltes Essen weitergegessen, weil wir wollten alle den Fuchs sehen.
Der Fuchs.
Keine Ahnung. Ja, vielleicht war es ein Fuchs und er hat sich danach nur sehr gut versteckt und wir konnten ihn nicht sehen, oder? Das ist ja relativ hohes Gras hier hinten. Ja. Oder es war irgendwas anderes. Keine Ahnung. Taube oder so. Specht. Ich weiß es nicht.
Tauberfuchs.
Tauberfuchs.
Irgendwas.
Genau, also was trinkst du?
Ich habe als erst überlegt, so Basketball, da könntest du eigentlich von Highball trinken. Aber ich habe dann irgendwie keine passenden Getränke gefunden und dann habe ich mich erinnert, was der die ganze Zeit getrunken hat und der hat viel aus dem Tumbler getrunken und ich bilde mir einfach ein, es muss ein Old Fashioned gewesen sein. Deswegen würde ich mir jetzt zumindest einen kleinen Old Fashioned noch rühren.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich mache mal Eis hier auch.
Oh, Eis. Ich gehe mal Eis holen. Du moderierst das Loch zu.
Ja, immer doch. Also, dann erzähle ich jetzt einfach mal, was ich trinke. Ich weiß nicht, ob der Stefan mich überhaupt noch hört oder nur nicht sprechen kann. Ich bin auch in Amerika geblieben. Wobei die Idee mit dem Cardenal Mendoza oder irgendwas Spanisches zu nehmen, hatte ich zwischendurch auch. Aber dann habe ich irgendwie keinen Bock gehabt auf spanisches Zeug und blieb in Amerika. Der hat ja auch immer die Minibar leer gesoffen und in der Minibar in Amerika steht bestimmt Bourbon, bilde ich mir zumindest ein und deshalb habe ich hier eine Flasche Woodford Reserve Distillers Select, das ist so, glaube ich, der Standard. Bourbon aus Kentucky und den trinke ich einfach mit ein bisschen Eis. Puh.
Ich bin mit dem Eis zurück.
Konntest du mich hören oder nicht?
Bitte?
Konntest du mich hören zwischendrin?
Nee, leider nicht.
Also, okay, ich trinke Bourbon. Kurz zusammenzufassen, was ich in langen Worten gesagt habe. Du hast gesagt, zu moderieren, habe ich gemacht. ja.
Das Loch zu labern.
Genau, ja, wenn ich eins kann, dann das.
Gut, dass du es gesagt hast.
Ja, nun, man muss ja da auch zu stehen können. Das ist aber gar nicht, ja, keine anderen Team, der Stefan. Christoph hat alles, die ganze Liste mitgenommen, irgendwie auf eine Art. Das ist wirklich ein bisschen tragisch. Erzähl, was? Du?
Ich hätte jetzt hier fast kein Eis gehabt. Irgendwie am Montag wollte eigentlich ein ehemaliger Arbeitskollege mich besuchen kommen und wir wollten in die Bar gehen und da habe ich dann Eis gemacht und dachte mir, ah ja, musst du noch wieder neu machen. Habe zum Glück von diesen Eiswürfelformen hier unten gelassen. Ja, jetzt hatte ich zumindest hier noch Eis. Oben habe ich es gar nicht gebraucht, weil er hat mich irgendwie 2 Stunden vorher dann eine Nachricht geschickt, so, ja, meine Mutter ist gerade mit einem positiven Corona-Befund nach Hause gekommen und irgendwie der wohnt direkt bei denen oder neben denen und hat die jedenfalls die letzten 3 Tage immer gesehen. Ja. Dann erledigt sich so ein Cocktailabend dann auch ziemlich zügig wieder.
Ja, dann wird er einfach mal strikt abgesagt, ja.
Aber ja, und er war so maßlos. Da bin ich halt hingefahren. Ich musste abends eh noch das Auto tanken. Bin ich bei ihm noch vorbeigefahren, habe ihm noch einen Drink vor die Tür gestellt. So. Ich bin gerade da. Wie, was machst du hier? Ich so, ich habe den Drink hingestellt, weil es wäre ja zu traurig, wenn wir uns nicht sehen und dann nicht mal einen Drink hättest. Und der hat irgendwie, der ist so im Radsportverein und die machen so diese RTFs, diese Tourenfahrten.
Was und er hat ist eine RTF?
Radtouristikfahrt. Das ist sowas so wie, ja, so eine abgesteckte Route und du kriegst alle 50 oder 80 Kilometer auch was zu trinken und dann gibt es halt unterschiedliche Routen, die halt nicht eben die großen Hauptstraßen sind und ja, wenn du so und so viele Touren im Jahr gefahren bist, dann kriegst du irgendwie Punkte und so. Das habe ich früher, habe ich das auch ein paar Mal gemacht, unter anderem mit unserem Hörer Steffen und ja, der hat halt chefverantwortlich das Ding organisiert und war halt einfach total durch und hat sich so gefreut, so Montag frei gehabt und abends schön ein paar Drinks. Das war so seine Belohnung und dann passt es ganz gut, dass ich ihm da einen vor die Tür gestellt hat.
Sehr gut.
Also wir mussten ja die Früchte weg.
Oh ja, ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Früchte sind immer das eine Ding, was man für so eine Party frisch kauft. Und wenn die Party
2-Personen-Party montags
abends, ja, okay, aber gut, ja. Aber ja, dann kaufst du da vielleicht ja, trotzdem 4-5 Stück und dann hast du eine Woche Zeit, die zu verbrauchen jetzt bei der Hitze, bevor sie klein, hässlich und schrumpelig werden.
Selbst im Kühlschrank ist echt krass.
Ja, und ja, trinkst ja nicht unter der Woche jeden Abend so einen Drink, wo dann auch ausgerechnet Zitrus reinmachst.
Oh, vielleicht mache ich das jetzt demnächst irgendwie. Meine Frau hat Arbeitskollegen eingeladen und ihr ehemaliger Chef hat angedroht, dass er gerne unsere Version des Mai Tais trinken möchte. Boah, jetzt muss ich erstmal wieder eine Version meines Mai Tais finden.
Und ausgraben, wie du das damals mal irgendwann gemacht hast, als du den letzten Mai Tai gemacht hast.
Ja, genau. Ja, ich hab mal diesen Mandelsirup selber gekocht und nach dem Rezept von, oh, der Bar von Jerry, wie heißt die? The Parlor.
Ja.
Die haben da ja die Mandeln vorm Matschen angeröstet in der Pfanne. Und das gibt halt einen geilen Mandelsirup. Aber das war mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. Ich habe mir jetzt einen gekauft, so diesen Bio, ich weiß nicht, wie der heißt, von alle Gehirnzellen gerade tot. Ich hatte immer noch nichts von meinem Drink. Und ja, jetzt muss ich mit dem Mandelsirup und den entsprechenden anderen Spirituosen eine brauchbare Version hinzukriegen. Weil wenn es schon der ehemalige Chef ist, dann muss da auch was Vernünftiges bei rauskommen.
Zumindest sollte es nach Mai Tai schmecken, ja.
Ja. Hab ich euch das erzählt? Das
hat mir
dem Christoph erzählt, als wir bei denen waren. Ihr ehemaliger Chef hat irgendwie neulich den ein Foto geschickt von seinem Haus und da stand halt in der Haustür ein Müllauto drin.
So wie ich mir das jetzt vorstelle, so reingecrashed?
Ja, so.
Okay.
Dass das THW kommt, um das Haus abzustützen.
Ach, du ahnst es nicht.
500.000 Euro Schaden.
Scheiße. Ja, das, okay.
Krass, ja.
Da musst du aber auch, also ich meine, wohnt er irgendwie am Fuße eines Hügels und ist in einer Kurve oder so?
Da hinten, weiß nicht, wenn du nach Eppstein, Lorsbachtal hinten raus, Eppstein und dann irgendwie in den Wald hoch und in die Berge und dann nochmal dreimal um die Kurve irgendwie. Eins von diesen Dörfern da. Ja, und da ist halt auch total steil und.
Ja, gut, man hat, im Fernsehen habe ich mal so Reportagen gesehen von so Leuten, die an irgendwie so einer dummen, unfallträchtigen Stelle mit ihrem Haus stehen, dass denen quasi immer mal wieder einer reinfährt. Betonieren sich dann irgendwann so riesige, große, im tiefen Boden verankerte Pfosten, Steine und Zaunpfähle in den Garten, in den Vorgarten, damit da eben die Autos dann da dran zerschellen und nicht an der Hauswand.
Ja, ja.
Ja, da kannst du ja auch keine Kinder mehr im Garten spielen lassen, wenn du in sowas wohnst und weißt genau, irgendwie, zwar nicht jeden Tag, aber irgendwie so alle 6 Monate fährt hier mal einer meinen Vorgartenzaun um und mal crasht er bis zum Haus durch und mal macht er nur eine Beule in den Zaun oder so. Aber es kommt irgendwie immer mal vor. Dann würdest du doch in dem Vorgarten auch kein kleines Kind rumlaufen lassen. Das ist schon irgendwie krass.
Ja, allein da zum Haus rauszugehen.
Ja.
Also, das ist schon.
Aus der Glastür, wo du erstmal durchgucken kannst.
Ja, so, oh, kommt gerade einer irgendwie. Überwachungskameras hinstellen, die beide Straßen oder keine Ahnung, wie das dann aussieht, die da hoch. Und, ja.
Tja, darfst du ja nicht. Darfst du ja nicht den öffentlichen Grundfilm, ist ja verboten. Tja, ja.
Darf krass. Ich nicht?
Du darfst öffentlich.
Darf ich nicht so eine Straße lang filmen?
Nee, nicht dauerhaft. Mit einer Überwachungskamera. Also du musst.
Achso, aber wenn ich die drinnen stehen habe und dann irgendwie auf den Knopf drücke und dann. Kann ich mir das Bild angucken?
Wenn ich es nicht speichere? Keine Rechtsberatung, kein Anwalt, aber ich glaube, bei uns dauerhaftes, anlassloses und so, irgendwie so sind die Kriterien da, so müsste man sich nochmal durchlesen.
Ich finde, wenn regelmäßig ein Auto bei dir im Haus steht, ist das schon anlassbezogen, oder?
Ja gut, aber ich glaube, der Nachbar auf der anderen Straßenseite könnte trotzdem sagen, ja, dann überwachen sie da bei der Gelegenheit aber auch, wann ich nach Hause komme und wie viele unterschiedliche Frauen da ein- und ausgehen.
Ja, aber nach 17 habe ich halt aufgehört zu zählen und dann ist wieder gut.
Ach so, ja, dann musst du das mit dem ausmachen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber ich weiß, wir haben mal so bei einem alten Arbeitgeber, irgendwie war ich da dabei, als an so einem, bei einer großen Pharmafirma hier in der Gegend neue Videoüberwachungssysteme installiert wurden und da habe ich dann mit dem Videoüberwachungsmensch, weil das haben nicht wir gemacht, sondern eine andere Firma, aber die waren zufällig zum selben Zeitpunkt da. Und der hat da ganz elaboriert so quasi so blinde Bereiche in die Bilder reingezeichnet, weil die Kameras haben theoretisch schon ein Stück vom Fußweg gesehen.
Okay.
Und dann hat der so Masken da drauf gelegt, quasi in der Software, wo dann genau gesagt wurde, so hier ist die Zaunkante und da sieht man im Hintergrund ein Haus oder sowas und dann hat er das alles so rausmaskiert und dann hat das Video an der Stelle einfach entweder ein Blur oder so ein Pixelate oder irgendwas drauf. Und nur der Teil, der innerhalb des Firmengeländes ist, ist klar zu erkennen.
Und das ist passiert, bevor es aufgezeichnet wird?
Das passiert, bevor es aufgezeichnet wird, genau. Das wird irgendwie in der Software so in der Pipeline so drin gemacht und was dann auf der Platte landet, was du später angucken kannst, hat das schon reingerechnet ins Video und dann scheint das die Regeln zu erfüllen. Das weiß ich nicht, ob das so vollkommen koscher ist oder wie, aber so haben die das gemacht. Und das fand ich einfach interessant, weil ich habe da ein bisschen mit dem geplaudert, der hat mir das dann so ein bisschen erklärt, warum sie das machen und dass sie da halt nicht das aufzeichnen dürfen, was da draußen passiert. Ein bisschen interessant fand ich es mit dem Zaun, weil der Zaun ist ja so ein Gitterzaun, da kannst du ja durchgucken und er hat die, zumindest bei dem einen Bild, wo ich ihm zugeguckt habe, die Kante so an die obere Kante von dem Zaun dran gelegt. Ich weiß nicht, ob es dann noch später nochmal geändert hat oder nicht oder wie, aber... Da dachte ich mir so, wenn jetzt da einer langläuft, dann sehe ich die Füße zumindest von demjenigen. Aber vielleicht ist das okay, wenn man die Füße sieht. Ja.
Okay. Ja.
Haben die dann. Ja. Und du kannst dann auch so aktive Bereiche in dem Videobereich quasi, wenn in diesem Bereich eine Bewegung ist oder ein Mensch erkannt wird und so, das kennt man ja heutzutage auch von den Home-Überwachungskameras, dass er eben nicht auslösen soll, wenn eine Maus durchs Bild läuft, aber er soll schon auslösen, wenn sich irgendwas Größeres ändert, was vielleicht eine Person sein könnte, die da durchläuft. Und dann ist es vielleicht irgendwie die Wiese am Zaun oder so, wo jetzt kein Weg ist, wo man dann sagt, so da sollte auf der Innenseite des Zauns niemand am Zaun langlaufen. Außer vielleicht der Typ mit dem Rasenmäher, aber das macht er dann nicht nachts. Und dann löst das halt irgendeine Benachrichtigung für den Pförtner aus, dass der da mal drauf guckt. Wenn du da nachts am Zaun lang spazierst, auf der Innenseite. Das ist dann schon vielleicht verdächtig.
Ja. Spaziergänge auf Firmengelände oft nicht gern gesehen.
Mhm. Ich habe neulich wieder einen Podcast gehört über so Leute, die Physical Pentesting machen, also so versuchen, so Sicherheitssysteme zu testen im Auftrag der Firma. Also quasi genau so, diese Firma könnte jetzt dann irgendwie kommen, könnte so einen Pentester beauftragen, könnte sagen,
versuchen wir hier auf den Knopf zu drücken.
Ja, versuchen wir hier auf den Knopf zu drücken oder versuchen Sie doch mal ins Betäubungsmittellager zu kommen oder versuchen Sie doch mal in die Etage zu kommen, wo der Vorstand sitzt oder versuchen Sie mal diese Dokumente aus diesem Meetingraum da zu holen oder gucken Sie mal, was Sie so erreichen können und dann halt niemandem Bescheid sagen von den Leuten, die quasi eigentlich für die Sicherheit zuständig sind, sondern es kommt dann halt irgendwie von irgendeiner anderen Abteilung, die das beauftragt und die dann im Zweifel natürlich sagt, wenn der gefangen wird, bevor der Polizei übergeben wird, dass das okay war, aber ja, bis dahin dann so, und da gibt es Podcasts, wo die Leute das erzählen, und ich finde das immer cool. Spannend.
Was ist denn das für ein Podcast? Wie heißt denn der?
Jetzt muss ich mein Handy rausholen, warte. Also es war eine uralte Folge von, muss ich im Nachgang raussuchen, weiß ich jetzt nicht mehr. Der eine Podcast, den gibt's nicht mehr, da erinnere ich mich jetzt gerade zum Teil an alte Folgen von der Sendung, die es nicht mehr gibt. Und der andere, wo ich es gerade gehört habe, das kann ich dir kurz sagen, der heißt Hacking Humans. Das ist eigentlich ein Cybersecurity-Podcast, aber ich in einer der Folgen aus dem Oktober letzten Jahres ungefähr, da hatten sie ein Interview am Ende der Sendung mit einer Hackerin, die sich so auf Social Hacking quasi spezialisiert hat und genau das eben im Rahmen von Pentests macht. In dem anderen Podcast, auf dessen Namen ich wahrscheinlich nicht mehr komme, weil es den glaube ich auch nicht mehr gibt, der hieß irgendwas mit 7-Minute Security, aber nicht ganz, irgendwie so ähnlich. Und der hat es selber auch hin und wieder gemacht. Und es sind dann so Sachen, also auch, es gibt auch auf YouTube Vorträge von der DEFCON und so, wo Leute Pentester Vorträge halten. So, was ist ich, in den Fahrstuhl reingehen und dann von innen den Fahrstuhl deaktivieren. So, du gehst kurz vor Feierabend, gehst du rein in den Laden, schleichst dich am Pförtner irgendwie vorbei, das kriegst du vielleicht noch irgendwie hin, indem du dir einen Blaumann anziehst und sagst, du hast was vergessen oder so. Und rennst da rein und dann ist irgendwie so einer seiner Tricks, den er erzählt hat, ist dann irgendwie, er geht in den Fahrstuhl, wenn es ein großes Gebäude mit mehreren parallelen Fahrstühlen ist und du weißt, dass da vielleicht von Beobachtungen, die du mal ein paar Tage oder die Woche vorher gemacht hast, dass da irgendwie 17:30 mehr oder weniger der Hammer fällt in dem Laden, dann schleichst du dich da halt um 17:25 rein oder um 17:10 und schnappst dir einen der Fahrstühle und dann diese Schlüssel, mit denen man in Amerika Fahrstühle in den Steuermodus versetzt, die sind relativ einfach zu beschaffen, wenn du die brauchst. Und dann versetzt du diesen Fahrstuhl in den Maintenance-Mode. Fährst dann irgendwie.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wo ich nachgucken, also wo ich anfangen würde zu suchen. Ja, Google, aber Steuergeräte, Aufzug?
Ja, also ich glaube, wenn du ein bisschen eine Weile googelst, nach einem halben Tag hast du es wahrscheinlich raus. Ich habe es auch nicht versucht. Ich habe mal tatsächlich versucht zu gucken, ob ich irgendwie rauskriege über den Fahrstuhl hier bei uns im Haus, ob man den irgendwie umprogrammieren kann, dass er im Standard, wenn er irgendwo in einer Etage steht, dass er mit offenen Türen stehen bleibt, statt mit geschlossenen. Weil es im Hochsommer, der hat halt eine Glasseite nach außen hin, und im Hochsommer, die Tür geht auf und dich trifft der Schlag, wenn du da reingehst in das Ding. Und,
musst du einfach einen großen Eimer Wasser nehmen, den da reinschütten, dann hast du direkt einen Aufguss.
Ja, so ungefähr. Ja, und insofern, ich fände es ganz geil, wenn der mit offener Tür stehen würde, dann wäre das einfach nur ein weiteres Fenster, der Hausflur hat ja Fenster. Aber die mischen sich halt dann mit der restlichen Luft im Hausflur, und das wäre nur ein weiteres Fenster sozusagen, wenn der jetzt da seine Tür offen lassen würde und auf der anderen Seite ist die Glaswand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den gesamten Hausflur so schlimm wäre, aber dieser eine kleine Raum, in dem man auch unbedingt dann noch genau in diesen kleinen Raum danach rein muss und die Tür wieder zugehen lassen muss, für den wäre es vielleicht vorteilhaft, wenn er mit offener Tür parken würde. Und da habe ich tatsächlich nichts gefunden. Da habe ich gegoogelt nach dem Hersteller vom Fahrstuhl und irgendwie, da konnte ich gar nichts finden. Aber die Aussage von diesen Pentestern war, dass das irgendwie so vielleicht wegen Feuerwehr oder irgendwas, diese Schlüssel, die sind eigentlich standardisiert. Und das findest du dann schon. Und dann hat er den in den Keller gefahren, den Dings, hat sich irgendwie seine Umhängetasche, da war irgendwie, keine Ahnung, ein Sitzkissen und ein Laptop drin. Und dann hat er den einfach erstmal quasi aus diesem Call Loop, also wenn du einen Knopf drückst und da sind nämlich 5 Fahrstühle, dann kommt ja der nächstbeste. Und der Fahrstuhl, in dem er drin war, der wird dann einfach rausgenommen aus diesem Loop, wenn du den in Maintenance. Das heißt, die Leute merken es gar nicht. Die drücken Knöpfe und Fahrstühle kommen. Es kommt halt nie der zweite von links, aber das fällt ja keinem auf.
Genau, es fällt dir nicht auf, weil du immer nur genau einen Aufzug bekommst.
Genau.
Und wenn du nicht einer bist, der immer mit dem hinten links fahren muss, Ist ja auch egal.
Das gibt es bestimmt auch, dass Leute, dass dieses Problem haben. Aber ja, dann fällt dir das nicht auf. Und dann saß er da einfach drin und hat erstmal irgendwie 2 Stunden Netflix geguckt. Irgendeinen Film aufs iPad runtergeladen und erstmal Netflix gucken. So. Und danach ist es halt, danach ist die Bude halt leer. Und du bist aber schon drin. Und dann fährst du halt auf die Etage, wo du hin willst. Und ja, dann kannst du dich da umsehen. Also am Pförtner bist du ja vorbeigekommen, als es noch nicht so verdächtig war. Zu der Uhrzeit, dass schon da noch du, viel los ist. Wenn du
18 Uhr reinläufst oder um 19 Uhr, dann ja, so.
Der Pförtner nichts anderes mehr zu tun und guckt dich sehr genau an, ne?
Naja.
Und so, ich
habe einmal bei uns in der Firma was vergessen und bin zurückgegangen, so, Sie dürfen jetzt nicht mehr hier sein. So, ja, aber ich brauche meinen Rechner, weil ich morgen Homeoffice oder ich weiß gar nicht, was ich. Nee, nicht Homeoffice, ich musste irgendwie wegfahren. Also ich brauche den wirklich. So. Ja. Und ja, okay. Dann melden Sie sich aber bitte danach hier bei mir wieder ab. Das ist ganz wichtig. Okay, gut, mache ich. Also, es war sehr genau. Also, es ist natürlich cool, dass da nicht jeder reindappen darf. Aber, oh.
Ja, total. Ich meine, auch so für die, für deine persönlichen Sachen, die du da an deinem Schreibtisch vielleicht liegen lässt und so, ne? Also, könnte ja auch was geklaut werden.
Ja, klar.
Können auch die Kollegen machen, weiß man nie, aber.
Ja, gut, man muss ja erstmal davon ausgehen, dass die Kollegen so einen Quatsch nicht machen.
Ja, eben, genau. Na, ist ja schon mal gut, wenn da zumindest keine Fremden rumspringen, die da irgendwie dann mit Laptops unterm Arm rauslaufen und keiner hält sie auf.
Ich habe den mal reingeklickt, also nicht den ganzen Podcast. Das ist ja jede Woche wieder ein Sinn und das halte ich dann kaum aus. Aber zumindest mal diese eine Sendung. Wenn mir die gut gefällt, dann höre ich vielleicht noch ein paar von den neueren Sachen auch.
Die, die lesen immer so Spam-E-Mails vor und der eine versucht dann immer irgendwelche weiß nicht, entweder Stimmen oder nicht Stimmen, so Dialekte oder irgendwie Akzente nachzustellen und die dann so vorzulesen, als ob er jetzt der nigerianische Prinz persönlich ist. Das ist mal sehr unterhaltsam.
Aber die reagieren nicht drauf, wie hier James Veitch oder so.
Nee, das nicht. Die kriegen Sachen zugesendet, irgendwie so den Catch of the Day heißt oder Catch of the Week heißt das Ding dann. Und irgendwelche Hörer schicken lustige Spam-Mails ein oder so und manchmal, wenn Hörer oder Hörerin jemanden so ein bisschen verarscht haben, indem sie ihnen geantwortet haben und dann sich so ein Chat entsponnen hat und der irgendwie einen lustigen Verlauf nahm, dann schicken die Zuhörer das auch ein. Und dann wird manchmal so ein ganzes Hin und Her vorgelesen. Das kommt auch mal vor. Das ist manchmal auch ganz witzig. Ein bisschen repetitiv auf Dauer, weil ist halt am Ende immer wieder dasselbe. Aber man lernt halt durch diese Sendung so die gängigen Scams kennen, die so aktuell im Umlauf sind. Wo das so üblicherweise hinläuft. Wir haben gerade, weiß gar nicht, ob ich das schon, nee, habe ich hier noch nicht erzählt, ne? Wir haben unseren Bulli verkauft.
Oh ja, stimmt.
Wollte ich jetzt eigentlich hier gar nicht groß breittreten, weil das nicht wahnsinnig spannend, aber wir haben.
Aber jetzt, wo wir kein Thema haben, können wir auch über den Bulli reden.
Können wir auch über den Bulli reden, genau.
Ja, in einem lachenden, einem weinenden Auge oder nur zwei weinenden Augen?
Nee, schon lachendes und weinend, also was heißt lachend, ist halt falsch. Sagen wir mal so, wir haben einen guten Preis erzielt, glaube ich. Also zumindest sind wir zufrieden mit dem. Wir haben ihn zur Verhandlungsbasis eingestellt und derjenige hat auch versucht zu verhandeln, also hat auch verhandelt und sind ihm auch ein bisschen entgegengekommen. Aber wie das so ist, wenn du einen VB-Preis reinschreibst, dann hast du das ja ein Stück weit auch im Hinterkopf, wenn du diesen Preis machst, dass du dir das aus, schreibst ja dann nicht VB dran und bist dann total. Das
ist ein Minimalpreis.
Und es ist ein Minimalpreis, genau. Insofern, das war ja eingepreist sozusagen, dass wir davon wahrscheinlich ein bisschen runtergehen werden müssen. Und so ist das dann auch gekommen und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ja, natürlich, wir hingen an dem Ding. Die Leute hier im Podcast, die Hörer und Hörerinnen, haben das ja auch mitbekommen, wie wir den damals gesucht haben. Ich habe ja hier so aufgerufen, mir Tipps zu schicken und so weiter damals. Also es ist ja hier alles lang und breit dokumentiert.
Stimmt, die ganze Geschichte des Bullis ist erzählt worden, ja.
Ja, genau.
Dann auch eine große Tour, da haben wir doch auch mal irgendwie unterwegs gepodcastet, da haben wir irgendwie zusammen uns telefoniert aus Spanien oder Portugal irgendwo, saß du auf dem Campingplatz mit irgendwie der Hand am Strommast, damit du noch ein Netz hattest oder so ähnlich.
Genau, ja.
Und ja.
Genau, und jetzt ist er einfach, also zum einen wurde der Bulli jetzt langsam wartungsintensiv. Wartungsintensiver ist natürlich ein Oldtimer, klar, der war 41 Jahre alt. Und das geht natürlich nicht spurlos an einem Fahrzeug vorüber, das ist ganz klar. Und man musste da immer mal irgendwas machen. Also wir haben da Tank austauschen lassen und all solche Dinge. Ja, der war irgendwie durchgerostet, da stank es da nach Benzin. Aber zum Glück auf der Oberseite durchgerostet, nicht auf der Unterseite. Unten verlierst du das Benzin, oben
kommst du nicht zu viel, kommst du nicht zu weit.
Oben stinkt es nur, wenn du ihn zu voll machst. Dann schwappt es halt irgendwie, wenn du dann fährst und dann schwappt es hin und her, dann sifft es immer so oben durch die kleineren und größeren Rostlöcher halt irgendwie auf die Oberseite drauf. Das führt nicht unbedingt dazu, dass es dann gleich runtertropft und du massenhaft Benzin verlierst, weil das verdunstet ja auch. Aber du hast halt immer so einen leichten Benzingeruch und dann fragst dich halt immer, wo der herkommt, aber du siehst es ja nicht, weil der Tank bei dem Bulli sitzt, es ist so ein, wie kann man das beschreiben, so ist von der Form her wie so ein Reisekoffer, und ist einfach von unten dran gespackst quasi. Wenn der jetzt dann auf der Oberseite rostet und ein Loch hat, dann ist das halt genau zwischen Unterboden des Fahrzeugs und Oberseite des Tanks, da ist nicht viel Platz, das sind ein paar Millimeter. Mhm. Und da hast du dann halt irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit in Form von Benzin drin, die dann verdunstet. Ja, und der Geruch kommt natürlich dann irgendwie an den Seiten hoch und irgendwie auch in die Lüftung rein. Und dann riecht es immer nach Benzin, vor allen Dingen, wenn du volltankst. Wenn der Tank halb leer ist, dann passiert das nicht, weil dann schwappt das nicht so hoch, dann ist das egal.
Ja gut, dann merkst du es nicht. Ja,
und wenn du dann volltankst, dann passiert das halt und dann denkst du dir immer, was ist denn das? Warum passiert das immer beim Volltanken? Und dann, ja, irgendwann musst du dann halt da mal ran. Und ja, solche Sachen. Aber jetzt wäre dann halt auch so das Blechkleid mal fällig gewesen. Also die Menge an Rost, die er so hier und da hatte, es war nirgends so dramatisch, dass man jetzt sagen muss, da kann ich einen Finger durchstecken oder da ist jetzt total dramatisch, aber man merkte jetzt halt, da muss man jetzt mal ran. Da muss jetzt mal.
Was macht passieren. Man da? Nimmt man da einfach die komplette Seite runter und klebt eine neue oder lötet, schweißt eine neue Seite drauf? Oder wie macht man das?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wie schlimm es ist. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall musst du den Rost mal wegschleifen oder dann so ein Rostbehandlungsmittel da drauf machen, was sozusagen die Reste. Also Rost kann man ja chemisch umwandeln, das ist ja irgendwie auch nur eine chemische Reaktion, da irgendwas, keine Ahnung, so genau verstehe ich es nicht, aber man kippt da irgendwas, pinselt da irgendwas drauf und dann stoppt diese Reaktion. Und du musst einen Haufen Zeug schleifen, oftmals ist der Rost, sieht sehr dramatisch aus, ist aber am Anfang, wenn du es rechtzeitig behandelst, eigentlich nur oberflächlich, auch wenn es noch nicht so aussieht. Es sieht meistens schon viel, viel schlimmer aus, weil der Lack halt schon so aufpilzt. Und du denkst, oh mein Gott, da bröckelt es jetzt gleich weg, aber faktisch ist da drunter halt noch, speziell bei so einem alten Auto, noch relativ viel Stahlblech, was, wenn man das runterschleift, den Rost und den Lack und die Grundierung und das alles, dann kommt da schon noch blanker Stahl zum Vorschein in den meisten Fällen. Wenn es halt schon so weit ist, dass es wirklich ein richtiges Loch ist, dann kannst du natürlich schleifen, so viel du willst, dann hast du nur noch ein größeres Loch. Dann musst du da, wie der Fachmann sagt, dir ein Blech dran braten lassen. Also schweißen.
Aber dann schweißt man einfach über das Loch drüber.
Nee.
Nicht so, dass ich die ganze Platte abnehme und dann.
Das kommt ein bisschen drauf an, wo das ist und was das ist. Also, wenn jemand, der talentiert ist,
also für mich schweißen. Jetzt, für mich jetzt, wir nehmen den. Ich habe in der Tür ein Loch, ein Rostloch jetzt, weil der 40 Jahre alt wäre. Mhm. Dann. Reiße ich die ganze Tür ab oder also reiße ich das Blech von der Tür ab?
Wenn
und mache ein neues Blech von der Tür drauf oder
wenn es nur
klebe ich mir einfach nur ein
wenn es nur ein blanken Stück Blech ist, an wo jetzt nichts ist, nicht in einem Falz drin oder in irgendwie an der Kante oder wo es umgefaltet und irgendwie genau die Ecke ist oder auf irgendeine Struktur auf der Rückseite daran befestigt ist, sondern es ist wirklich das blanke Blech in der Mitte von deiner Tür, dann könnte man einfach ein Stück rausschneiden und ein neues Stück reinbraten. Und dann die Schweißnähte auf der Außenseite glatt schleifen und dann das wieder neu lackieren. Das siehst du fast nicht hinterher, wenn das jemand macht, der weiß, wie es geht. Wenn es komplizierter wird, dann muss man vielleicht eine neue Tür am besten besorgen auf dem Schrottplatz und eine neue Tür reinmachen und die passend lackieren oder sie in der passenden Farbe kaufen.
Gibt es noch so viel Dreier war das, gell?
T3, ja, genau.
T3, gibt es noch so viel auf dem Schrottplatz oder sind die nicht alle mal ausgenagt?
Es gibt noch alte T3er auf dem Schrottplatz, vielleicht nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, dass jeder T3, der irgendwie mal final kaputt geht, der landet eigentlich nicht, die landen heutzutage nicht mehr in der Schrottpresse, sondern wenn da mal einer final den Arsch hoch macht, dann landet der bei jemandem, der den komplett kauft und dann zerlegt und sich den in sein Ersatzteillager steckt und dir dann bei Bedarf die Ersatzteile verkauft. Und da kannst du dann eine Tür kaufen, die wenig Rost hat. Genauso habe ich zum Beispiel meinen Tank ausgetauscht. Mein Tank war kein neuer Tank, sondern das war einfach wieder ein gebrauchter Tank in einem sehr viel besseren Zustand, der mal an irgendeinem Auto hing, was vielleicht, keine Ahnung, ist da mal einer hinten drauf gefahren, Rahmen verzogen, irgendwas. Aber dann ist der ganze Rest, wird dann halt zerlegt und verschwindet in irgendwelchen Scheunen im Dachboden. Und so habe ich auch eine Windschutzscheibe ausgetauscht gegen eine gebrauchte. Da gibt es halt die entsprechenden Freaks und die Werkstätten, die diese Freaks betreiben. Mit den großen Lagerhallen.
Die 3 hat nicht die Windschutzscheibe, die so nach vorne aufgeht, gell? Das war nur der erste.
Nee, das war der erste, genau. Ja, das gab es später nicht mehr.
Das finde ich nach wie vor irgendwie eine coole Idee, also wenn du nicht schnell fahren willst.
Ja, das muss geil sein. Da bin ich auch noch nie mitgefahren mit so einem Ding. Also es muss echt irgendwie fancy sein, wenn du die Scheibe nach vorne aufmachen kannst. Oder wie bei so einem Jeep Wrangler, wo du sie vorne einfach so umschmeißen kannst, dass sie dann auf der Motorhaube liegt.
Ja.
Ist auch ganz geil.
Ja, aber also ab 40, 50 ist es halt auch nicht mehr schön. Also weiß ich vom Fahrrad.
Ja, weiß ich vom Motorrad, wenn man dich, da macht man dann irgendwann das Visier zu.
Genau, ja. Und es ist halt einfach blöd, wenn du im Bulli sitzt, mit 100 über Landstraße fährst und Motorradhelm aufhast. Mit Visier zu.
Du, ich
ist irgendwie der Gag auch wieder weg.
Ich hatte doch die Story hier erzählt, wo meine Frontscheibe geplatzt ist und ich dann hochgefahren bin zur Werkstatt ohne Frontscheibe. Das war ungefähr so.
Also, das macht nicht so viel Spaß.
Ja, also da wurde ich auch angestarrt, aber halt nicht, weil meine Fenster aufklappbar sind und mein Auto war aus den 60ern, sondern einfach, weil ich keine Frontscheibe in meinem Bulli hatte.
Plant ihr euch eigentlich einen neuen Wohnmobil, Wagen, Anhänger, was auch immer, also irgend sowas?
Im Moment
ein Schlafauto
nicht
zu kaufen?
Ein Schlafauto, ja, das trifft es einigermaßen. Im Moment nicht. Aber der Gedanke ist irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Im Moment, glaube ich, bei der aktuellen Preisentwicklung und im Moment ist Camping so wahnsinnig in, dass der Markt leergefegt ist, gleichzeitig diese unfassbare Teileknappheit und diese Lieferzeitexplosion. Also ich hatte, als wir im April diesen Wohnmobilurlaub mit einem gemieteten Wohnmobil gemacht haben, hatte ich mit diesem Händler, also Vermieter, der gleichzeitig Händler ist, gesprochen und der hat so ein bisschen erzählt, wie die Hersteller ihnen jetzt entweder die Bestellungen canceln oder halt die Preise krass erhöhen einfach. Und wie viel teilweise diese Fahrzeuge mehr kosten als im Vorjahr. Und das ist schon wohl nicht schön. Und insofern ist im Moment, glaube ich, Wohnmobil kaufen, neu kaufen oder gebraucht kaufen, eigentlich egal, keine so wahnsinnig gute Idee. Verkaufen war eine gute Idee offensichtlich. Also ja, den Grund hatte ich noch nicht genannt. Also im Wesentlichen ist er, also den Grund eins war, was ich gesagt hatte, ist langsam intensiv, was die Kosten angeht, geworden. Und man hätte jetzt einfach, der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, verkaufen oder 5.000, 6.000 Euro reinstecken, um ihn einmal blechkleidmäßig nochmal schick zu machen. Und
okay, und ihr habt ihn ja jetzt auch in den letzten 2 Jahren nicht mehr so intensiv genutzt, oder?
Genau, und das ist der zweite Grund.
Also, dass ihr Wochenends mal rausgefahren seid oder so.
Genau, das ist der zweite Grund, dass wir gemerkt haben, dass er einfach für 4 Personen dann doch zu klein ist. Also mit 2 Personen hatten wir überhaupt keine Probleme. Mit dem einen Kind, wo wir unsere Elternzeitreise gemacht haben, da hatten wir einen großen Kindersitz dabei, wo den du natürlich dann immer jeden Abend, wenn du gefahren bist und willst wieder schlafen, musst du den ausbauen von der Rückbank, weil die Rückbank muss ja zum Bett werden. Da muss der irgendwo auf den Vordersitz und das ganze Gepäck aus dem Kofferraum muss irgendwo anders hin, auch irgendwo in den vorderen Fußraum und dann kannst du hinten dein Bett bauen und dann kannst du da schlafen. Und da war es ja so, ich habe alleine oben geschlafen, das Bett oben ist sehr unbequem, sehr, sehr dünne Matratze und kein Rausfallschutz. Und ich habe alleine oben geschlafen und meine Frau hat mit unserer damals 6, 7 Monate alten Tochter, 4, 5 Monate, ich weiß gar nicht, also so am Anfang war sie, glaube ich, 5 Monate und dann später 7, unten geschlafen. Und als jetzt der zweite kleine Kerl hinzukam, haben wir das so ein paar Mal ausprobiert und da sind wir nie so richtig glücklich mit geworden, weil oben, klar, man hätte da jetzt dann wahrscheinlich irgendeinen Rausfallschutz MacGyvern können oder so, aber dann habe ich alleine oben geschlafen und meine Frau hat unten mit 2 Kindern geschlafen. Solange der Kleine noch ganz klein war, ging das irgendwie. Aber der wird ja dann auch größer, schnell und braucht mehr Platz.
Ja.
Und dann hätte ein Kind mit hochgemusst und oben ist es halt wirklich sehr eng. Und ich habe eigentlich schon immer oben quer geschlafen, weil wenn ich ganz gerade liege, bin ich eine Idee zu lang. Dann hängt mein Kopf schon so sehr an der Kante, dass ich eigentlich auch immer mein Kopfkissen verliere. Das fliegt dann immer irgendwann runter. Und also ich habe am liebsten, wenn ich da die ganzen, ich habe ja die ganze Elternzeitreise da oben alleine gepennt und war dann irgendwie das Effizienteste, da quer drin zu liegen in dem Bett. Aber das ginge natürlich dann mit Kind auch nicht mehr. Und ja, es wurde einfach irgendwie komplizierter. Du hast dann auch zwei Kindersitze, die du immer ausbauen musst und die irgendwo verstaut werden müssen. Und das Gepäck wird mehr, was vorher schon knapp war mit dem ganzen Krempel von einem Kind plus uns. Und dann ist das das Krempel von zwei Kindern plus ein weiterer Kindersitz. Und irgendwie war dann so klar, nee, das war dann ja auch die letzten Urlaube, wo wir gefahren sind, haben wir ja dann Wohnmobile gemietet, einfach auch um zu gucken, wäre das der richtige Weg? Also sollten wir den verkaufen und uns was Größeres holen? Oder jetzt sind wir im Moment bei der aktuellen Entwicklung so ein bisschen eher, jetzt haben wir den verkauft. Wie viele zweiwöchige Wohnmobilurlaube könnte man eigentlich mit Mietpreis von dem, was wir jetzt an Geld erzielt haben, machen? Da könnte man auch mehrere Jahre Wohnmobilurlaub mit abdecken.
Ja klar, weil vielleicht irgendwann ist das Geld dann wieder verbrannt auf der anderen Seite, aber gut, wenn man weiß, dass man sich dann nach dieser Zeit wieder eins kaufen will, kann es ja auch entsprechend darauf hinsparen. Also das ist ja überhaupt kein Problem.
Ja, entweder so oder man ja, wenn man argumentieren würde, weiß ich nicht, ich mache nicht jedes Jahr einen Wohnmobilurlaub, sondern vielleicht nur jeden zweiten. Und ich würde jetzt dieses Geld mal so in Gedanken in dieses Budget reinstecken, dann bin ich schon 10 Jahre weiter oder sowas oder wenigstens 6 Jahre weiter. Weil vielleicht
dann fängt schon wieder die Frage an, ob die Kinder es noch cool finden, mit dir in Urlaub zu fahren.
Ja, dann bräuchte ich wieder einen Bulli danach, weil ich ja dann wieder zu zweit bin.
Ja gut, dann kannst du wieder, einen
Bulli kaufen. Egal wie.
Kaufst du den alten wieder zurück, wenn ihn irgendjemand restauriert hat?
Ja, das wohl eher nicht. Aber aber das tränende Auge war schon, weil wir hingen natürlich an der Kiste. Der hatte seinen eigenen Instagram-Account, der hatte sein eigenes Blog, der hatte seinen eigenen Twitter-Account. Wir hatten
viel erlebt. Ihr habt viel erlebt mit dem Ding.
Genau, und insofern war das, wie du sagst, ist ein lachendes Auge, weiß ich nicht. Natürlich, wir haben uns gefreut, dass wir ihn für einen guten Preis verkaufen konnten und dass dieser Prozess, wir wollen das Auto verkaufen, jetzt einen harmonischen Abschluss gefunden hat mit einem Käufer, der, glaube ich, sich dessen bewusst ist, was er da gekauft hat. Der hat jetzt nicht gedacht, er kriegt ein Auto, mit dem er sofort sorgenfrei die Weltreise antreten kann, sondern er wusste schon, das ist ein 40 Jahre altes Auto, das hat einen gewissen Restaurationsbedarf vor sich und hat aber ganz bewusst gesagt, er will eben kein Auto, was so ein Blender ist. Es ist im Markt halt sehr viel vertreten, dass Leute irgendwie kurz vorm Verkaufen oder generell so ein Auto dann nochmal irgendwo nach Polen oder Tschechien oder sonst wohin fahren und da nochmal so für 1500 Euro irgendwen das Ding überduschen lassen mit frischer Farbe. Habe ich neulich einen auf dem Parkplatz gesehen, auch T3, und der war so hellblau, so ein Babyblau, und da waren außen einfach alle Plastikteile, die da so an Anbauten dran sind, so was ist der Deckel, wo du den Strom dran machst, der Deckel, wo der Wassereinfüllstutzen dahinter ist, die sind normalerweise aus so einem grauen oder schwarzen Plastik. Alles einfach mitlackiert, alles drüber geduscht, einfach gnadenlos über die ganzen Teile drüber. Und das sieht dann im ersten Augenblick, selbst wenn du jetzt dir noch die Mühe machst, die abzuschrauben, ja, und dann hinterher wieder dran zu schrauben, auf den ersten Blick guckst du das Auto an und sagst natürlich, Mensch, geil, der hat ja einen schicken neuen Lack und der sieht ja toll aus, ne? Der sieht ja viel, viel besser aus als meiner, wo überall die Roststellen zu sehen sind. Aber das ist halt nicht ehrlich dann. Also das, wenn das so billig gemacht wird und so gehuschelwuschelt, dann hast du da halt ein halbes oder maximal ein Jahr Freude dran und dann pilzt der Rost da überall wieder raus, weil der hört ja da drunter nicht auf. Und der kommt dann relativ schnell wieder durch den Rost. Und so Dinger, da kann ich mich erinnern, als wir den 2015 gekauft haben, weiß ich noch genau, haben wir einen so einen braunen angeguckt, in einem wunderschönen dunklen Braunton. Und auf den ersten Blick von außen dachte ich, boah, steht der gut da, Wahnsinn. Und dann habe ich so ein bisschen mich innen umgeguckt und habe dann halt relativ schnell gefunden, so an den Fensterrahmen und so, wo es durch diesen vermeintlich total frischen Lack schon wieder so richtige Rostblüten gegeben hat. Und dann ist halt relativ schnell klar, diese Menge an Rost bei gleichzeitig so gutem Lackbild, ja, das dann muss es gestümpert gewesen sein, weil das würde einfach nicht passieren, wenn dass der Lack noch so glänzt und nahezu frei von irgendwelchen Kratzern aller Art ist, aber gleichzeitig der Rost schon wieder so rauspilzt, also dann kann das ja nicht richtig gewesen sein, was da gemacht wurde. Aber die Idee ist halt, ja, du investierst da mal einen Tausender oder 1500 und verkaufst ihn dann für 5000 mehr. Und dann geht er weg und das ist quasi so die Verkaufsdusche, die du da in dem Auto nochmal gönnst. Und Leute, die sich auskennen, sehen sowas natürlich aber. Und ich habe es damals irgendwie zum Glück intuitiv irgendwie, ohne dass mir das alles bewusst war, habe ich den damals zum Glück intuitiv nicht gekauft. Und der Kollege jetzt hier, der hat schon mehrere Oldtimer in seinem Besitz und hat jetzt explizit nach einem T3-Bulli gesucht, auch explizit in dieser Farbe, weil er den wohl irgendwie aus seiner Kindheit, sein Vater hatte wohl so ein Ding, wenn ich das richtig verstanden habe. Und war jetzt auf der Suche nach so einem und hat auch gesagt, er will lieber so einen ehrlichen, wo er sieht, was los ist, als so einen gefakten, wo er dann, wo dann die Überraschung irgendwann kommt. Der dann natürlich aber auch für 5000 Euro mehr auf dem Markt ist als meiner jetzt. Ne? Dafür vielleicht auf den ersten Blick schick aussieht, aber im zweiten Blick dann doch vielleicht am Ende sich als Fehlkauf rausstellt.
Ja, genau. Dir bringt es wahrscheinlich irgendwie dann netto 3000 Euro mehr, aber irgendwie macht es dein Karma kaputt.
Ja, und ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt auf den Ärger keinen Bock gehabt. Also zum einen dann irgendwie hinterher so, Christoph hatte ja auch nochmal Ärger mit dem Käufer von seinem Ab. Weiß man natürlich nicht. Ja? Dann zerrt er dich noch vor Gericht und sagt, du hast da irgendwas verschwiegen. Oder auch generell, weißt du, sich beim Verkaufen dich dann schlecht zu fühlen, weil du weißt, dass du hier gerade was versuchst so zu huschelwuscheln. Und vorher das, die Karre irgendwo in Ostblock zu bringen, um dann da mit irgendwelchen Leuten, deren Sprache ich nicht spreche, irgendwie sowas zu organisieren und dann die Kiste wieder zurückzuholen. Und allein dieser ganze Ärger, das wäre es mir nicht wert gewesen. Und insofern, jetzt ist er weg, das ist gut. Was da jetzt kommt, dieses Jahr erstmal nichts. Dieses Jahr wahrscheinlich, wenn wir im Wohnmobil nochmal fahren, haben wir ja dieses Jahr schon gemacht, aber falls wir es nochmal tun sollten im Sommer, sind wir noch nicht sicher, dann sicher gemietet und nicht gekauft. Und was dann in den nächsten Jahren passiert, mal schauen.
Du kannst ja hier wieder aufrufen, was du dann für ein Fahrzeug suchst. Vielleicht kann dir jemand helfen. Genau. Mein Bruder, habe ich das erzählt? Man hat sich jetzt einen Wohnwagen, also einen Anhänger gekauft.
Ja, das hast du mal so beiläufig erwähnt, aber noch keine Details. Ist er happy damit?
Sehr, ja. Die haben drei Töchter und die haben auch alle total Bock drauf und die sind jetzt irgendwie da diese letzten drei Feiertage, also Christi Himmelfahrt, Pfingsten von Leichnam, waren sie immer weg und es war richtig cool, einfach mit den Kindern unterwegs zu sein, auf dem Campingplatz zu stehen und das Auto abzuhängen und dann in die Stadt zu fahren oder Ausflüge zu machen. Also das was er besonders schätzt, weswegen er sich eben einen Anhänger gekauft hat.
Ja, das ist absolut. Also da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Das sind halt zwei sehr unterschiedliche Arten, den Urlaub am Ende an derselben Stelle zu verbringen, die auf den ersten Blick total verwandt aussehen, aber in der Praxis, glaube ich, im Detail sehr anders sind. Also Camping-, Wohnwagen-Urlauber bleiben halt in der Regel länger an einem Ort. Weil das Hin- und Herfahren halt erstens langsamer ist, weil die Dinger ja dann oft nur 80 oder 100 fahren dürfen und irgendwie auch aufwendiger und stressiger zu fahren, könnte ich mir vorstellen, mit Hänger, mit Gespannen durch irgendwelche engen italienischen Bergstraßen.
Er sagt dann irgendwie so, ja, ich habe halt einen 12 Meter Gespann, was ich dann mit rumschleppe.
Ja, genau. Und dann sind sie aber halt am Zielort mobiler, was natürlich den Zielort nicht so schnell langweilig werden lässt, wenn du sagen kannst,
Genau, du hast halt 50, 100 Kilometer theoretisch Umkreis einfach, wo du hinfahren kannst.
Genau. Und von daher bin ich auch manchmal neidisch gewesen, wenn der Campingplatz so ein bisschen am Stadtrand ist oder so ein bisschen außerhalb und man dann irgendwie dachte so, jetzt lass mal in die Stadt fahren, dann schaust du dir das an, wie geht denn das hier, wie komme ich denn von diesem Campingplatz weg? Wir hatten dann meistens keine Fahrräder dabei, weil sowieso kleines Baby und so auf der großen Reise.
Ja.
Dann ist so dieses, also entweder steigen wir jetzt hier in den Bus und fahren jetzt hier irgendwo in Südspanien oder sonst irgendwo lustig mit den Öffentlichen. Kann man ja mal machen, ist auch ein Abenteuer. Aber bei 38 Grad vielleicht auch nicht so geil.
Geht so, geht so.
Oder man läuft, was man auch machen kann, wenn es geht. von der Entfernung her. Oder man hat dann halt so dieses, ja, dann müssen wir jetzt den Bulli so weit fahrfähig machen und den Rest hier irgendwie unter den Bäumen liegen lassen. Oder ja, so den ganzen Campingkram, der draußen steht, der bleibt dann halt einfach da stehen, den wird schon keiner klauen auf dem Campingplatz und dann wird das Auto wieder fahrfähig gemacht, dann fährt man halt raus. Aber das ist immer mit so ein bisschen Umbauaufwand verbunden. Und wenn du dann so den Gegenüber siehst, der einfach mit seinem Passat da wieder angebrettert kommt und dann aussteigt, wieder in seinen voll aufgebauten Wohnwagen, der dann noch mit Vorzelt und allem steht, einfach reingeht und wieder wohnt. Und dieser Übergang ist so nahtlos.
Das ist schon nice. Das ist schon sehr geil, ja.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite nimmst du dann dein Wohnmobil oder Bulli oder was auch immer und nach 2 Tagen ziehst du halt weiter und da ist dann halt nicht so der Aufwand. Das ist dann einfach nur, ja, dann packe ich halt irgendwie, ich habe kein Vorzelt, weil den Aufwand für ein ganzes Vorzelt, den mache ich mir schon nicht, weil ich eh weiß, ich werde nach 2-3 Tagen weiterziehen. Und dann gibt's noch in Frankreich und in Spanien ganz viel diese Wohnmobilstellplätze, was keine richtigen Campingplätze sind, sondern nur so Parkplätze in der Regel dann irgendwo an manchmal sind sie an einem Fluss, manchmal sind sie an einer Marina irgendwo, manchmal sind sie an einem Park, manchmal sind sie einfach nur der Parkplatz vorm örtlichen Schwimmbad oder vorm Rathaus, wo man für sehr schmales Geld und oft auch kostenlos sind da einfach 6 Parkplätze ausgewiesen und in der Ecke gibt es ein Loch im Boden, wo man sein Chemieklo reinkippen kann und einen Wasserhahn, wo es frisches Wasser gibt. Manchmal gibt es Strom, manchmal gibt es keinen und die sind oft sehr, sehr günstig, viel, viel günstiger als ein Campingplatz. Natürlich fehlen die ganzen Facilities, da ist kein Spielplatz für die Kinder oder vielleicht neben dem Rathaus irgendwo noch ein öffentlicher, das mag sein, aber kein expliziter, der jetzt da dazugehört. Da ist natürlich, kannst du auch nicht das Kind einfach so frei springen lassen, weil halt kein Zaun drumherum ist, der irgendwie dafür sorgt, dass es nicht auf die Straße rennt. Die Infrastruktur ist eine andere. Mit
7 Monaten springt da auch nicht so viel.
Genau, mit 7 Monaten hat uns das nicht gestört, die springen eh nicht, aber das ist halt eine Möglichkeit, unterwegs immer mal wieder zu stoppen, in irgendeinem Ort irgendwas anzugucken oder auch so Weingüter. Weingüter in der Champagne oder auch im Dorotal oder auch hier in Rheinhessen haben wir das schon gemacht.
Deine Frau musste stillen, gell?
Ja, ja, aber wir haben das hier in Rheinhessen zum Beispiel auch schon mal gemacht, dass so dann gibt's Weingüter, die bieten für Wohnmobile Stellplätze an und sagen einfach hier bei uns auf dem Weingut, da in der Ecke vor der Scheune, die 4 Parkplätze, da darf ein Wohnmobil stehen. Wir haben irgendwo ein Loch im Boden, wo es in die Kanalisation geht, wo ihr euer Klo auskippen könnt. Und vielleicht haben wir auch noch einen Strommast aufgestellt, wo so 3 CE-Steckdosen dran sind. Und das Angebot ist natürlich, willst du nicht hier die Weinprobe machen und willst du nicht im Hofladen noch was kaufen? Und ach, du kannst nicht mehr fahren. Naja, da hast du dein Wohnmobil, ne? Dann kannst du bei der Weinprobe halt auch richtig geil. Gas geben.
So, die Weinprobe so richtig dich, also gut, Weinprobe muss nicht auf Wirkungsdringend sein, aber wenn am Ende die Wirkung auftritt, hast du auch genug Wein probiert. Und das ist halt schon schön. Dann kaufst du ja noch 2 Flaschen Wein, setzt dich da hin und trinkst noch eine halbe von.
Genau.
Und das ist halt schon geil. Also das.
Und all diese Angebote, die richten sich nie an Wohnwagenfahrer. Weil das ist halt immer so darauf ausgelegt, so, da sind halt einfach 4 Parkplätze irgendwo in der Ecke und die sind,
genau, die da stehen ein bisschen halt größer sein, ein bisschen länger, aber sonst.
Genau. Und es ist halt nicht darauf ausgelegt, dass da einer kommt und rein rangiert und irgendwie seinen Wohnwagen da abkoppelt und parkt und den PKW noch irgendwie aus dem Weg und so. Also das habe ich da zumindest noch nie erlebt und auf diesen öffentlichen von, sagen wir mal, irgendwie den kleineren Dörfern und Städten in Spanien und Frankreich und so, da ist es explizit keine Wohnwägen. Das habe ich auch als Schild schon so gesehen. Also ich habe auch Leute gesehen, die es trotzdem gemacht haben. Wir haben ein bisschen komisch angeguckt und wenn da der örtliche Sheriff dann vorbeikommt, dann würde der auch entsprechend das sagen, was er dazu meint. Und es ist halt für Wohnmobile. Und diese Möglichkeit würdest du verlieren. Und in diesem Zwiespalt kann ich mich auch nicht entscheiden, ob ein Wohnwagen was für mich wäre oder nicht. Ich sehe da die Vorteile, ich sehe auch die Nachteile und ich denke mir immer so, ich bin jetzt auf dieser Wohnmobilseite mit dem Bulli als Mini-Version eines großen Wohnmobils gewesen und auch mit den Mietwohnmobilen und ich fühle mich auf der Seite wohl. Aber ich schaue schon auch über den Zaun und denke mir, so ein PKW jetzt, um im Kreis zu fahren, wäre schon auch. Und dann hast du natürlich diese ganz großen Dinger, der dann so seine Heckgarage aufmacht und seinen Smart hinten rausfährt oder seinen Porsche.
Ja gut, aber das ist halt auch mit 2 Kindern blöd.
Ich habe auch schon Leute da einen Porsche Panamera rausfahren sehen, aber das Fahrzeug ist dann halt auf Basis von einem 12-Tonner LKW oder so, also bräuchte ich erstmal einen anderen Führerschein. Und um es zu kaufen, bräuchte ich 500.000 Euro plus den Porsche, den ich auch nicht habe. Also insofern.
Ja gut, aber ich glaube, wenn ein Porsche da reingeht, geht dann dein ID3 da auch rein.
Vielleicht von der Höhe nicht. Weiß ich nicht. Das ist sehr flach. Also neulich habe ich das jetzt auf der Reise im April, wo wir unterwegs waren, habe ich das gesehen, da hatte der den Smart hinten drin. Und ich habe das Gefühl gehabt, das Fahrzeug, also diese Heckgarage war dafür designt, dass da einer von diesen alten Smarts reinpasst. Also der sah aus, als hättest du ihn in die passende Gussform reingedrückt. Das alles andere in dieser Garage floss um die äußere Form dieses Smarts drumrum. Also das war genau so, dass der da exakt reingepasst hat. Und krass. Wenn es diesen Smart mal irgendwann nicht mehr gibt zu kaufen, oder ist jetzt ja schon faktisch so, und er den irgendwie kaputt macht, dann hat er ein Problem. Dann muss er einen gebrauchten Smart 10 Jahre alt kaufen, weil was anderes passt nicht in seine Heckgarage. Ja, das ist dann
da natürlich muss man selber bauen.
Da die muss absolute halt. Luxusversion von ich möchte Wohnmobil fahren, ich möchte trotzdem ein Auto. Manche Leute nehmen dann halt Motorroller mit, ne? Oder E-Bikes sind die einfachere Variante. Und sobald
ja, das ist natürlich auch cool.
Die Kinder in der Lage sind, Fahrrad zu fahren oder du vielleicht eine so große Heckgarage hast, dass du dir so einen zusammengeklappten so einen Fahrradanhänger, wo die Kiddies drin sitzen können. Und
du ja, so ein Cruiser, wir haben so ein Cruiser, das ist echt geil.
Ja, also, wir haben zwar nur einen für ein Kind, das war der Fehlkauf damals.
Da haben wir klugerweise gleich zwei gekauft.
Ja, ich habe damals, den habe ich gebraucht, angeboten bekommen und der war so Schnäppchen, dass wir damals gedacht haben, ja, den können wir ja bei eBay wieder raushauen, wenn wir dann einen Zweier brauchen. Haben wir halt jetzt immer noch nicht gemacht.
Ja. Jetzt darf immer nur ein Kind mit und das andere muss zu Hause bleiben. Blöd.
Das Große kann zum Glück mittlerweile alleine Fahrrad fahren. Nur nicht so wahnsinnig schnell. Cool. Also.
Und wahrscheinlich nicht ausdauernd. So die 40, 80 Kilometer Touren.
Das eher nicht, nee. Es sind so 5 Kilometer Touren und du kannst ja mal auf meinen Strava-Account gucken, wenn du eine Fahrradtour durch den Wald findest mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von so 8,8 km/h, dann, und nicht wundern, also ich habe irgendwie keinen Herzanfall gehabt oder so, sondern das lag an der Begleitperson, die mich ein bisschen gebremst hat. Das ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit, die dabei rauskommt.
Ja gut, aber man war halt zu zweit unterwegs. Ist ja,
auch ja absolut. Der Sinn der Übung war ja auch nur, wir fahren in den Wald und gucken, ob wir Schafe finden. Also da sind
Wald?
Da sind Lichtungen, wollte ich gerade sagen. Da sind Lichtungen, wo die Schafe manchmal sind. Im Wald.
Nein, wir sind durchs Unterholz, hüpften die Schafe.
Ja, nein. Das ist manchmal lustig. Manchmal fahre ich mit meiner Tochter hier durch die Gegend und wir suchen die Schafe. Und dann hört man die. Dann fährst du so rum und du hörst irgendwie aus der Entfernung so, dann weißt du genau, okay, die sind da irgendwo und es kommt so von da links oben und dann fährst du da so rum und es gibt so viele Wege hier durch diesen Wald und durch diese Hänge, das läuft dann an so einen Hang ran, da hört der Wald dann auf, aber in dem Hang sind auch mehrere Wege auf unterschiedlichen Höhenlinien und alles zu von dichten Gebüschen, also weit gucken kannst du nicht. Irgendwie dazwischen sind immer wieder Wiesen und irgendwo stehen diese Schafe und tatsächlich ist schon oft passiert, dass wir sie nicht finden. Fahren da drin rum, irren da umher in diesem Hang, hören die immer wieder, finden sie aber am Ende nicht. Manchmal findet man sie aber. Und wenn man das im Frühjahr macht, wenn die dann kleine Lämmchen haben, dann ist es natürlich sehr, sehr süß. Und deshalb suchen wir die auch immer, weil es ja schön ist für die Kids, wenn die da die Lämmchen sehen können. Funktioniert aber nicht immer. Und es gibt keinen, ich wüsste keinen Weg, wie ich irgendwo nachgucken kann, wo der Schäfer seine Schäfchen heute hat. Der zieht die auch immer um. Also wenn sie die eine Wiese abgefressen haben, dann tut er die irgendwo anders hin, stellt da seine mobilen in den Bodenhämmerzäunchen hin und dann muss er sie wieder suchen. Dann weiß wieder keiner, wo sie jetzt sind. Also der Schäfer weiß es, aber der sagt mir das nicht, weil ich kenne ihn ja auch nicht.
Da muss ich ihm anquatschen und sagen, hier.
Ich brauch mal deine Telefonnummer, ich muss dir Nachrichten schicken.
Nee, hier bind mal scharf Telefon um und mach mal Standort teilen.
Ich mach einfach das nächste Mal an eins von den Schafen so ein AirTag dran. Und
dann genau, und da weißt du immer, wo die Schafe sind. Wir haben bei uns auch so scharf im Feld, so gefühlt so gesammelte Reste Schafe. Ein schwarzes und eins mit Hörnern und ein ganz großes und zwei ganz kleine und also. So, da hat irgendjemand die Reste aufgekauft, die es so gab an Schaf.
Oder der mag halt so eine Mischung haben.
Sieben Schafe, ja. So ein bisschen wie die Hühner beim Christoph. Auch, gut, das sind nur zwei Rassen, aber ja, einfach unterschiedliche Rassen. Und die waren auch eine ganze Zeit lang mal da, aber mittlerweile hat er irgendwie einen Platz für sie gefunden, wo man auch die immer wieder finden kann. Ja. Aber es war lustig, die waren auch eine Zeit lang, waren die auf so einer Weide, so einem zugewucherten, eingezäunten irgendwas, wo halt so Birnenbäume am Rand wuchsen und da konnte man dann immer die Birnen ernten und dann den Schafen wieder füttern. Die sind nicht auf die Idee gekommen, die selber zu, zu ernten, aber wenn wir sie gegeben haben, dann haben sie sich voll drauf gestürzt. Das war auch sehr lustig.
Ja, so wie das Video, was der Christoph neulich geschickt hat, wo die neuen Hühner versuchen, seine Zehen zu essen. Da musste ich ja sehr lachen.
Das sieht aus wie Engerlinge.
Genau, das Video, man hörte Christoph, man sah ihn nicht, aber man hörte ihn immer so au, au, au. Das ist sehr gut.
Ja.
Ja, gut. Ich würde sagen,
Themen haben wir keine.
Themen haben wir keine mehr, außer einen Programmpunkt haben wir noch. Ich glaube, ich bin dran, oder? Ich muss noch einen Film für nächste Woche ansagen.
Warte mal, du bist immer nach mir. Nee, nach mir ist der Christoph. Aber der Christoph war jetzt schon vor mir, weil er quasi einmal vor, das heißt, du bist jetzt und dann nächste Woche bin wieder ich.
Gott, ist das kompliziert. Ich dachte nur, Christoph hat diesen Indien-Film verbrochen und du hast den Sportfilm angesagt und deshalb muss jetzt einfach ich dran sein.
Ja, hast du recht.
Und wer
ist
danach
lustig,
kommt,
dass wir beide jetzt am Schluss von der Sendung hängen. Eigentlich am Anfang der Sendung drohte es, dass ihr beide hängen bleibt.
Stimmt, da hattest du angesagt, dass du vielleicht... Könnte sein, dass du gehen musst. Ja.
Unsere Kleine war nämlich überhaupt nicht schlafbereit und hat alle terrorisiert. Also eigentlich nur ihre Mutter.
Jetzt im Nachhinein stellt sich raus, nur ihre Mutter, ja.
Aber ja, nee, sonst hätte ich da irgendwann übernehmen müssen. Aber war nicht so.
Ja. Ja, also dann.
Wohin gehen wir denn?
Wir gehen zu Netflix. Und okay. Ich mache es mir mal einfach und nehme einfach sozusagen das, was mir oben direkt angeboten wird. Weil da ist Woody Harrelson zu sehen und den mag ich einfach immer. Und dann grinst er auch noch so verschmitzt auf diesem Foto. The Man from Toronto.
Mit Kevin Hart.
Mit Kevin Hart, eine Actionkomödie. Also mal leichte Kost. Irgendwas mit Auftragsmördern und Kevin Hart. Hm? Bitte was?
Katie Kuku, Penny von Big Bang.
Das gucke ich ja nicht.
Ja, die hatten wir doch neulich bei Flight Attendant schon gesehen.
Siehst du mal.
Ja.
Ja, dieser Film ist ulkig und aufregend.
Ach, das wird ein großer Spaß. Du gibst 7,5 Punkte. Christoph ist ganz angetan, gibt 6,5. Und ich kriege den falschen Hals und gebe 3,5.
Okay, das ist eine schöne Vorhersage. Schön, dass du schon selber so, ich kriege ihn dann in den falschen Hals und gebe 3,5 Punkte. Ja, so.
Vielleicht ist es auch ganz anders.
Und wir kommen nächste Woche und geben alle 3, weil er einfach so, weil Kevin Hart, bei Kevin Hart bin ich immer so ein bisschen, jetzt pass auf, Wortwitz, den finde ich hart zu, okay, ich lasse das. Nee, also der hat so eine Art von Humor.
Manchmal ein bisschen kleingeistig.
Bam, burn. ja, aber auf der anderen Seite ist dann halt Woody Harrelson und ich mag einfach immer alles, was Woody Harrelson macht. Und Kevin Hart und The Rock, dieses Banter zwischen den beiden fand ich irgendwie anstrengend, so von The Rock Seite noch lustig, von Kevin Hart Seite irgendwie so drüber und bemüht ist ein gutes Wort dafür. Weiß ich nicht, aber ich habe nicht mal einen Trailer ehrlich gesagt gesehen, ich habe nur so ein bisschen anderes Text gelesen und lass mich da jetzt einfach komplett überraschen. Ist am Ende wahrscheinlich wieder so eine typische Netflix-Produktion, so mittelgut reingehauen, so tut nicht weh und schnell vergessen. Das ist jetzt meine Erwartung, aber vielleicht überraschen sie uns, ja.
Ja, ja, ja. Und wer auch noch mitgucken will, wir schauen noch die Serie Surviving Summer. Irgendwie eine Coming-of-Age-Surfer-Serie aus Australien, wo auch Ukulele gespielt wird. So habe ich sie dem Christoph verkauft. Ja, ich habe schon fertig geguckt.
Und hat das gefressen?
Ja, er hat angefangen, irgendwie seine Frau hat angefangen und so, halt, der Stefan hat gesagt, das soll ich auch gucken. Das gucken wir zusammen. Und jetzt haben sie die Woche angefangen, vielleicht schaffst du das ja auch noch.
Ich werde es mal versuchen, ja, kann ich nicht versprechen.
Kannst du dir mal reinklicken? Ja, das sind irgendwie 8 Folgen oder 10 Folgen mit 20 Minuten oder 25 Minuten oder sowas. Das ist irgendwie 2 lange Filme.
Okay.
Ja.
Und, Surviving Summer.
Ja, genau. Und, nächste Woche besprechen wir dann noch, können wir ja schon mal ankündigen. Mein Nachbar Totoro. Kikis kleiner Lieferservice. Da ist ja der Christoph vom Daniel quasi beauftragt worden.
Genau. Und?
Und Marvelous Miss Maisel.
Genau, Marvelous nochmal. Miss Maisel. Nochmal hat der...
Der Christoph geguckt. Genau. Und National Dozor.
Oh ja, richtig. Das hattet ihr vor. Das hatte ich eigentlich auch schauen wollen. Vielleicht schaffe ich das noch. Mal gucken. Ah, das ist viel, viel Auftrag für nächste Woche.
Da hast du echt was zu tun. Oh, mir ist jetzt schon wieder diese eine Szene, als ich damals aus dem Kino gekommen bin, war ich so geflasht von so einer Kamerafahrt von auf der Brücke nach unter die Brücke ins Auto rein. Man muss es halt im zeitlichen Kontext sehen.
Ich wollte gerade sagen, heutzutage
nichts. Hat man das jetzt doch. Jetzt ist es einfach, ja. Aber damals, jetzt als die Szene wieder kam, war ich so, oh ja, genau, das war diese Szene, die hat mich so geflasht. Das war echt gut.
Tja, na dann werde ich das vielleicht auch nochmal reinwerfen und hoffentlich schaffen bis dahin, genau.
Ja, haben wir einiges vor für nächste Woche.
Ja, genau. Und
vielleicht ist auch jemand dabei, um aufzunehmen.
Man muss nicht wegrennen irgendwo zwischendrin. Ja, ich wüsste, mein Sohn hat ja heute auch irgendwie länger gebraucht und ich habe irgendwie um 15 Minuten Aufschub gebeten, dann hattest du Probleme mit der Tochter, der Kleinen, da im Schlafen und am Ende rennt uns der eigentlich am Anfang keine Probleme hatte davon. Ist irgendwie.
Ich kann jederzeit, kommt halt.
Genau. Also,
er hat uns jetzt geschrieben, also.
Ja.
Nichts Schlimmes, aber ist gut, dass er gegangen ist, glaube ich.
Ja. Alright, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn das eine etwas katastrophik anmutende Sendungsmischmasch-Konstruktion hier war, ist sie ja am Ende doch noch, glaube ich, ganz unterhaltsam geworden, hoffe ich doch. Das könnt ihr, was ihr dazu denkt, könnt ihr auf sneakpot.de, das ist hier übrigens die Folge 735, glaube ich. Ja. Da könnt ihr das eintragen und da freuen wir uns auch immer drüber und dann nächste Woche wieder einschalten. Bleibt uns gewogen, schaut irgendwas Schönes, im Zweifel The Man from Toronto oder irgendwas anderes. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.